Mein Name ist Andrea. Ich bin Teil des Teams im Mammuts, dem Museum für Urgeschichte und historische Archäologie in Aspern an der Zeier und Misselbach. Im Mammuts-Podcast beschäftigen wir uns mit 40.000 Jahren Menschheitsgeschichte. Diese Folge handelt von den germanischen Königssitzen im Wein- und im Waldviertel. Wo und wann hatten diese Bestand und wie kann man sich solch einen Königssitz vorstellen? Die Römer nahmen im Jahre 15 vor Christus das Norische Königreich, Regnum Noricum genannt, das wahrscheinlich große Teile des heutigen Österreichs südlich der Donau umfasste, weitgehend friedlich ein. Sie gliederten dieses Gebiet dem römischen Imperium ein und errichteten schon kurz darauf die römischen Grenzprovinzen Noricum und Pannonien. Entlang des südlichen Donauufers erstreckte sich die Grenze des römischen Reiches, der sogenannte Limes. Er stellte die militärische und politische Außengrenze dar. Diese Grenze war keine durchgehende Barriere, wie der eiserne Vorhang im Kalten Krieg, sondern eine Aneinanderreihung von befestigten Lagern und Wachtürmen. Anfangs waren Holzkastelle mit Palisaden, Gräben und Erdwällen gebaut, später wurden die Kastelle aus Stein errichtet. Der Limes war also eher eine Zollgrenze und für den Handel in jede Richtung offen. So handelten die Römer zum Beispiel mit feinem Tafelgeschirr, der sogenannten Terra Sigillata, und die Germanen ihrerseits mit Bernstein oder Sklaven. Die Donau war nicht nur Grenzmarkierung, sondern stellte schon seit jeher einen wichtigen Transportweg für den Handel dar. Alle Gebiete, die außerhalb ihres Reiches lagen, wurden von den Römern Barbaricum genannt. Sie wollten ihr Reich immer weiter vergrößern und nach Norden vordringen. Jedoch nach der verheerenden Niederlage in der Schlacht im Teutoburger Wald 9 nach Christus verzichteten sie auf eine weitere Expansion. Die germanischen Stämme der Markomannen und Quaden besiedelten bereits im 1. Jahrhundert nach Christus Gebiete in Niederösterreich. Erste Spuren ihrer Anwesenheit sind Gräber, die in Mannersdorf an der March und in Baumgarten an der March gefunden wurden. Im Laufe der Zeit wurde das gesamte Gebiet zwischen Theier und March im Osten, der Donau im Süden und dem Kamptal und Horner Becken im Westen dicht von germanischen Gruppen besiedelt. Rom versuchte die Stämme, das heißt vor allem ihre Anführer, die sich nahe am Limes niedergelassen hatten, politisch und wirtschaftlich eng an sich zu binden. Es sollte für beide Seiten von Nutzen sein. Die hier siedelnden germanischen Völker sollten andere, von Norden nachdrängende germanische Gruppen daran hindern, in das Römische Reich einzufallen. Auf diese Weise sollte das Vorfeld der römischen Reichsgrenze gesichert werden. Der Kontakt mit den Römern veränderte das Leben der hier ansässigen Germanen nachhaltig. Die römische Lebensweise, neue Techniken wie auch Luxusgüter hielten Einzug in ihren Alltag. Germanische Werkstätten produzierten zunehmend auch für den römischen Markt. In der Nähe germanischer Siedlungen entstanden Repräsentationsgebäude nach römischem Vorbild, die als Sitze germanischer Fürsten oder Könige angesehen werden. Diese gut funktionierende Koexistenz wurde gelegentlich auch belastet bzw. unterbrochen. In der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts, von 166 bis 180 nach Christus, kam es zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Römern und Germanen, den sogenannten Markomannenkriegen. Im Zuge von Strafexpeditionen wurden auf niederösterreichischem Boden römische Marschlager, wie zum Beispiel in Plank am Kamp und in Bernhardsthal errichtet. Nach dieser kriegerischen Episode knüpfte man aber erneut an die früheren friedlichen Handelsbeziehungen an. Das Jahr 375 nach Christus stellte einen Wendepunkt dar. Die Hunnen, ein steppennomadisches Reitervolk aus Zentralasien, überquerten den Don und stießen in das nördliche Schwarzmeergebiet vor. Damit zerstörten sie das Reich der Goten, langjähriger römischer Bündnispartner, und brachten die sogenannte Völkerwanderung ins Rollen. Im Laufe des 5. Jahrhunderts brachte diese eine völlige Veränderung der wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse in Mitteleuropa mit sich. Ab 400 nach Christus zog sich die germanische Oberschicht in vielen Gebieten, so auch in Niederösterreich, auf exponierte und natürlich geschützte Anhöhen zurück. Verlassene, urgeschichtliche Höhensiedlungen wurden wieder aufgesucht und fortan bewohnt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nehmen an, dass diese Anlagen als zentrale Königssitze genutzt wurden. Wahrscheinlich dienten sie auch als Stützpunkte bzw. Zufluchtsorte für die ansässige Bevölkerung. Vielleicht spielten sie auch eine Rolle in der römischen Grenzverteidigung. Beispiele für solche Zentren sind die Heidenstadt bei Limberg, der Burgstall bei Schiltern, der Schanzberg bei Thunau, der Umlaufberg bei Altenburg und der Oberleißerberg bei Ernstbrunn. Am Oberleißerberg wird der Sitz eines swebischen Königs vermutet. Die Sweben sind Nachfahre der Markomannen und Quaden. Der Oberleißerberg ist der bei weitem am besten untersuchte Königssitz dieser Epoche. Auch in den anderen oben genannten Siedlungen sind Grabungen vorgenommen worden. So wurden zum Beispiel in der Heidenstadt bei Limberg Überreste eines niedergebrannten Hauses und Keramikbruchstücke aus dem 5. Jahrhundert entdeckt. Am Schanzberg von Thunau wurde eine Siedlung des späten 4. und 5. Jahrhunderts gefunden, sowie auch in Schiltern Reste einer Siedlung aus der Völkerwanderungszeit gegraben werden konnten. Zurück zum Oberleißerberg. Er ist eine plateauartige Anhöhe, immerhin mit einer Höhe von 457 Metern und liegt inmitten des Weinviertels. Dieses Plateau fällt auf drei Seiten steil ab und ist am Rand von Ringquellen umgeben, die heute noch erkennbar sind. Die Befestigungsanlage bestand anfangs aus einem Wall und Graben. Im Laufe der Zeit wurden diese durch eine hölzerne Palisadenkonstruktion und eine Trockenmauer ersetzt. Sie umschloss vermutlich das gesamte Plateau und folgte so den prähistorischen Ringwallanlagen. Möglicherweise nutzten die Germanen schon im 2. und 3. Jahrhundert diesen Berg. Archäologinnen und Archäologen gehen jedoch davon aus, dass die germanische Siedlung in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts ihren Anfang nahm. Bei Grabungen, die schon im frühen 20. Jahrhundert begonnen hatten, konnten ein Herrenhof, mehrere Ständerbauten, Häuser für Handwerk und Gewerbe, Backöfen und Grubenhäuser bzw. eingetiefte Pfostenbauten gefunden werden. Das Zentrum der Siedlung war der Herrenhof, der am Westrand der Hochfläche lag. Er war schon in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts an drei Seiten von einer Hofmauer umgeben. Das zweigeschossige Wohngebäude aus Stein war wahrscheinlich bereits mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Außerhalb der Hofmauer stand ein weiteres großes Gebäude, das vermutlich für die Ausübung verschiedener Handwerke genutzt wurde. Im Laufe der Zeit wurde dieser Herrenhof viermal um- bzw. ausgebaut. Schließlich, um die Mitte des 5. Jahrhunderts, in der vierten Phase, wurde er nach den Vorbildern spätantiker Repräsentations- und Palastbauten umgestaltet. Das 35 Meter lange Bauwerk war nun ein Gebäude mit einem Steinfundament, mehreren Räumen, mit Fachwerkwänden und einer Prunkfassade. Eine Kanalheizung gehörte genauso dazu wie ein Keller. Das Dach war mit römischen Tonziegeln gedeckt. Es war nicht nur ein Wohn- und Wirtschaftsgebäude, sondern auch ein Repräsentationsgebäude. Die Hofmauer wurde geschliffen und teilweise durch Pfostenwände ersetzt. Ständerbauten aus Holz wurden an der Ost-, Nord- und Südseite erbaut. So entstand ein großer Platz vor dem Hauptgebäude. Diesem gegenüber wurde ein hölzerner Torbau errichtet. Das Tor, wie auch die hölzernen Gebäude, waren teilweise mit umlaufenden, offenen Säulenhallen umschlossen. Vermutlich wurden die Holzarbeiten von Handwerkern, die ihre Ausbildung im Römischen Reich erhalten hatten, ausgeführt. Deren Werkzeuge, wie eine Dechsel, ein Löffelbohrer und Schaber, sind erhalten geblieben. Außerhalb des Herrenhofes existierten Ständerbauten, Backöfen und leicht eingetiefte Pfostenbauten. Diese wurden als Feinschmiede und für das Anfertigen von Textilien genutzt. Zahlreiche Fundstücke kamen während der Grabungen ans Tageslicht und lassen auf einen hohen sozialen Stand der einstigen Bewohnerinnen und Bewohner schließen. Zu einem großen Teil wurden einheimische, also germanische Objekte, wie germanische Haus- und Gebrauchskeramik, Webgewichte oder Eisenobjekte gefunden. Zu den eisernen Fundstücken zählen Gürtelschnallen, Fibeln, Schlüssel, Messer, Werkzeuge zur Holzbearbeitung und Ahlen. Die römische Lebensart, also Wohnkultur und gehobene Tischkultur, machte großen Eindruck auf die germanische Elite und man versuchte, diese nachzuahmen. Römische Produkte waren äußerst begehrt und wurden importiert. Spätrömische grünglasierte Keramik wie Teller, Schalen, Schüsseln und Krüge sind ebenso wie römische Dach- und Plattenziegel, Glasgefäße und Fensterglas Fundstücke am Oberlaisser Berg. Der römische Einfluss ist auch daran zu erkennen, dass gegen Ende der Benutzungsphase des Herrenhofes keramische Gefäße nach römischem Vorbild vor Ort hergestellt wurden. Gefunden wurden auch Anhänger aus Edelmetallen und Edelsteinen, die einst einen Hals schmückten und durchaus als Luxusgüter bezeichnet werden können. Rund 100 Jahre konnte dieser Königssitz gehalten werden. In der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts wurde die Anlage gewaltsam zerstört. Möglicherweise führte der ostgotische König Theodimir Krieg gegen die Sweben, die er schließlich besiegen konnte. Dieser Sieg soll, laut Gotengeschichte des Jordanes, auf einem hochgeschützten Ort stattgefunden haben. Zahlreiche Waffen, wie zum Beispiel spätrömische Geschossspitzen und verschiedene Pfeilspitzen, wurden am Oberlaisser Berg gefunden. Diese Fundstücke untermauern diese Annahme. Die wechselvolle Geschichte der nächsten Jahrzehnte führte dazu, dass auch andere Königssitze aufgegeben wurden. Neben den genannten Anlagen, etwa in Limberg und Schiltern, betraf dies auch das bis heute nicht lokalisierte Herrschaftszentrum der Rugier, das in der Lebensbeschreibung des heiligen Severin erwähnt wird und sich im Kremser Raum befunden haben dürfte. Wer mehr über diese interessante Epoche erfahren möchte, dem empfehle ich einen Besuch im Mammuts. Alle weiteren Infos dazu gibt es unter www.mammuts.at.